Ja, ich kann das bestätigen. Ich bin auch gespannt. Ja, schön hier zu sein, schön euch zu sehen. Und sind wir auch schön hierher zu fahren. Haben wir Zeit, uns so ein bisschen auszurichten auf Jesus und so das Alte abzulegen, den Alltag so ein bisschen abzulegen und einfach auf Jesus zu schauen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch morgens immer wieder sich Zeit zu nehmen. Und das ist klasse. Auch beim Autofahren finde ich das sehr praktisch, dass ich eine Dreiviertelstunde Zeit habe und dann einfach mich auf Jesus ausrichten kann. Aber das ist nur eine Möglichkeit beim Autofahren. Man sollte sich immer auf die Autobahn konzentrieren. Das ist wichtig. So, ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch an den Bildschirmen. Schön, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern, da ging es um die zwei verlorenen Söhne, den barmherzigen Vater. Und heute gibt es eine Fortsetzung und ich mache das dann auch so weiter, bis das Gleichnis dann ganz durch ist. Vielleicht könnt ihr euch noch an die drei Punkte erinnern vom letzten Mal. Punkt 1 ist ja so diese Gleichsetzung von Familiensippe und Gemeinde. Das habe ich so versucht rauszustellen. Und habe dann so rausgearbeitet, dass hier ein Platz für dich ist. In der Gemeinde, wo Gott dich hingestellt hat. Und egal, wie weit du dich entfernt hast von der Gemeinde, egal, wie du innerlich ausgerichtet bist, keiner kann den Platz einnehmen, den Gott für dich hat. Niemand kann den Platz einnehmen in der Art und Weise, wie Gott sich das für dich gedacht hat. Dann, du hast etwas in deiner Persönlichkeit, was die anderen benötigen, was die anderen nicht haben. Du hast etwas in deiner Persönlichkeit, in der Art, wie du auftrittst, in der Art, wie du sprichst, in der Art, wie du mit Menschen umgehst. Und du hast auch Gaben, die deine Geschwister benötigen. Das auch noch. Und die Beziehung zu deinen Geschwistern und zu deinem himmlischen Vater, die hängen zusammen, die kann man nicht voneinander trennen. Die Familiensippe ist ganz eng verbunden mit dem Vater. Die Familiensippe in dem Dorf, von dem wir gesprochen haben, wo der verlorene Sohn gelebt hat. Und Gemeinde kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Diese Idee, dieser Gedanke, direkt aus dem Herzen Gottes. Wenn du in Gottes Herz hineinschauen willst, dann dreh dich einfach mal um und schau dir die Menschen an, die hier sitzen. Das ist Gottes Idee. Das ist Gottes Gedanke. Das kommt direkt aus seinem Herzen. Er liebt uns alle. Und er liebt uns als Gemeinde, wenn wir zusammen sind. So hat er sich das gedacht, so hat er einen Plan für dich und für die FCG Hirzenhain. Und ich mache einfach mal weiter mit dem Vers 13. Ich lese es jetzt nicht nochmal durch. Ihr könnt euch das gerne anschauen, parallel. Das gerne nochmal durchlesen, Lukas 15. Aber ich mache jetzt einfach mit Vers 13 weiter. Da steht nämlich, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Ihr könnt euch noch erinnern, der jüngere Sohn, der hat alles zusammengerafft. Er musste ganz schnell aus dem Dorf raus, ganz schnell, weil er nämlich alles zusammengerafft hat. Das heißt, er hat das, was der Familiensippe gehörte, die Tiere, die Ländereien, ja, und die Häuser, da hat er ein Drittel davon verkauft, weil das gehörte ihm. Und er hat das ganz schnell veräußert. Und er hat es eben so veräußert, dass auch der Wert natürlich dessen, was der Familiensippe gehörte, nicht mehr, also nicht eins zu eins war, sondern er hat ganz viel Geld verloren. Er hat das ganz schnell umgesetzt. Und er zog mit seinem ganzen Anteil in die weite Ferne. Und die Verachtung der ganzen Dorfgemeinschaft, die war wahrscheinlich sehr, sehr groß. Und so hat er versucht, das ganz schnell über die Bühne zu bringen und das ganz schnell zu verkaufen. Und er geht weg und das Einzige, was ihm bleibt, ist die Liebe eines verzweifelten Vaters. Die folgt ihm immer noch nach. Aber da gibt es noch mehr zu beachten. Die jüdischen Sitten des ersten Jahrhunderts, und ihr wisst, ich lege das so aus orientalischer Sicht ein bisschen aus, gebe euch Hintergrundinformationen und dann ein bisschen Bibelarbeit auch, aber dann hoffe ich, dass ich die Kurve kriege zu uns. Es gab so eine Sitte, eine jüdische Sitte, und die bestand darin, dass wenn ein jemand wie jetzt zum Beispiel der jüngere Sohn sein Erbe unter den Heiden vergeudet hatte und er es dennoch wagte, nach Hause zu kommen, da gab es eine Sitte, und zwar, die haben einen Tontopf genommen, haben diesen Tontopf vor ihm zerschlagen und haben gesagt, du bist losgelöst von der Dorfgemeinschaft. Das nannte man die Ketzatza-Zeremonie, wörtlich das Abschneiden. Und hinterher würde niemand mehr mit diesem missratenen Sohn irgendwie etwas zu tun haben. Also er war wirklich weg. Und als er sein Erbe verkaufte und der Sohn dann mit dem Geld verschwand, ging er ein ganz gewaltiges Risiko ein. Denn wenn er dieses Geld unter den Heiden verlieren sollte, dann würde er damit sämtliche Brücken zu der Dorfgemeinschaft abbrechen. Und es gab keinen Weg mehr zurück. Er würde keine Rechte mehr haben und niemand würde ihn mehr aufnehmen. Dann heißt es, er zieht in ein fernes Land. Im Prinzip ist es ein Begriff, er reiste von seinem eigenen Volk weg. Das ist so die Bedeutung, er zog in ein fernes Land. Und er hat tatsächlich sein eigenes Volk verlassen und ist jetzt mal egal, wo dieses ferne Land gewesen sein mag, das können wir jetzt auch nicht mehr so ganz rausfinden. Aber wir wissen, dass es nicht Juden waren, denn sie aßen Schweinefleisch und sie opferten wahrscheinlich auch Schweine als Opfertiere. Also, wir erinnern uns daran, die Ketzatza-Zeremonie wartete auf ihn, wenn er in einer solchen Umgebung sein Geld verlieren sollte. Und er brachte in dem fernen Land sein Erbteil durch. Und hier ist ein Begriff, prassen meint eigentlich ein verschwenderisches Leben. Ja? Und für einen nahöstlichen Dorfbewohner ist das durchaus nachzuvollziehen, denn was für ihn ganz wichtig war, ist, dass er einen Ruf der Großzügigkeit hatte. Das aufzubauen, er veranstaltet große Festessen, er verschenkte teure Dinge an die Eingeladenen. Also Großzügigkeit ist einer der höchsten Tugenden im Orient, die von allen erstrebt wird. Und die Gelegenheit, durch die Ausübung dieser Tugend in den Augen seiner neuen Freunde etwas zu gelten, war ihm sehr, sehr wichtig. Deswegen verpulverte er auch das Geld und deswegen war das für ihn größtes Vergnügen, ein tolles Ansehen zu haben in den Augen der Menschen um ihn herum. Wisst ihr, dieses Gleichnis beziehen wir ja immer auf den verlorenen Sohn, auf Menschen, die verloren sind. Aber wir wollen es auch auf uns beziehen. Meine Frage ist, wie gehen wir mit unserem Erbe um? Der jüngere verlorene Sohn verliert hier sein Fundament. Seine Familie und die vielen schönen Erfahrungen, die er mit ihnen gemacht hat. Er wirft sie alle weg, als ob sie nie da gewesen wären. Das ist tragisch, denn er sagt, dass sie ihm nichts mehr wert sind. Die Menschen sind ihm nichts mehr wert von früher, die er früher kannte. Und die Erinnerungen sind ihm nichts mehr wert. Er will sein Leben nicht mehr darauf bauen, er will einen kompletten Cut. Wie sieht es mit uns aus? Wie gehen wir mit den Erfahrungen um, die wir gemacht haben, mit Gott und mit der Familie, der Familiensippe, nämlich mit der Gemeinde? Und das sind mit Sicherheit viele wunderbare Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sind sie uns gegenwärtig oder haben wir sie schon vergessen? Und damit ad acta oder einfach abgelegt, das war's, weg damit. Ist das vielleicht der Grund, warum es dir nicht so gut geht? Dass du vergessen hast, dass du schnell vergisst. Wir haben eine unfassbare Fähigkeit, Dinge, die gut waren, innerhalb von Minuten zu vergessen. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht richtig. Dinge, die vielleicht über Wochen gut gelaufen sind, da kommt ein Tag, weiß nicht, wie es euch redet, aus eigener Erfahrung, ja? Das kann verschiedene Bereiche auch betreffen, aber es ist erstaunlich, wie schnell wir vergessen. Und das ist nicht richtig, das hat Gott sich so nicht gedacht. Sondern das, was gut war, das sollen wir festhalten. Darauf sollen wir aufbauen, das ist unser Fundament. Darauf baut sich das weitere Gute auf, ja. Darauf baut sich die Beziehung zu Gott auf. Darauf baut sich die Beziehung zu unseren Geschwistern auf, dass wir festhalten. Also wenn du geistlich wachsen willst, dann achte darauf, dass der Feind dir das Gute, das du täglich mit Gott erlebst, nicht einfach stiehlt, indem er dich belügt. Ja, der Vater ist eigentlich nicht gut, der hat es nicht gut gemeint, der wollte dich nur bloßstellen. Der liebt eigentlich den älteren Sohn viel mehr als dich. Ja? Oder er hat das Erbe ja sowas von ungerecht aufgeteilt. Ja? Der eine hat mehr Gaben, der andere, schau mal, wie der sich in Szene setzen kann und ich nicht. Und so weiter und so fort. Wir sind da sehr, sehr kreativ, wenn es um solche Dinge geht. Der Vater hat mich die ganze Zeit von dem wahren Leben abgehalten. Ja? Deswegen ist er ja weg, weil er dieses Gefühl hatte, es fehlt mir etwas. Bei dem Vater, der es eigentlich nicht wirklich gut mit mir meint, finde ich nicht das wahre Leben. Ich kann das nicht ausleben und ich werde auch da nicht echtes Leben haben, sondern erst, wenn ich mich abgewandt habe. Ja? Oder wenn ich versuche, auf eine andere Art und Weise das zu bekommen, was ich eigentlich brauche, ja. Denn genau das geschah dem verlorenen Sohn. Er achtete seine Erfahrung mit seinem Vater und seiner Familie als gering und drückte aus, ihr seid es mir nicht mehr wert, dass ich auch nur einen Augenblick über euch nachdenke. Weg mit euch. Und schaut, wo er gelandet ist. Wie sieht das mit den Wundern Gottes in deinem Leben aus? Denkst du über sie nach? Hältst du sie fest? Nimmst du dir Zeit dazu, sie festzuhalten? Wisst ihr, viele Gläubige haben Angst, auch Leute, die nicht glauben, aber wir reden jetzt mal hier über uns, haben davor Angst, alleine zu sein. Sie müssen immer mit anderen Menschen zusammen sein, irgendwas unternehmen, irgendeine Aktivität, reden, arbeiten, unternehmen. Und es wird gar keine Zeit mehr allein mit Gott verbracht. Der Stress des modernen Lebens, der treibt uns regelrecht an, immer so an unsere Grenzen zu gehen, über unsere Grenzen zu Höchstleistungen, Übermenschliches zu leisten. Wir entwickeln eine enorme Triebkraft für Aktivitäten, die bald so eine Eigendynamik entfaltet, der wir nur schwer entrinnen können. Und das Leben, das scheint ein ewiges Vorwärtsdrängen zu sein, immer schneller, immer weiter. Und das Ergebnis davon ist, dass wir es versäumen, unsere geistlichen Wurzeln zu bilden und sie zu entwickeln, weil wir uns keine Zeit mehr dafür nehmen, sie festzuhalten. Was Gott für uns bedeutet und was er für uns getan hat, wir halten das nicht fest, was wir mit Gott erleben. In Malachi 3, Vers 16 steht, dass echte Umkehr zu Gott mit dem Festhalten dessen, was wir mit dem dreieinigen Gott erleben, einhergeht. Festhalten. Die Israeliten, die waren in einer ähnlichen Situation. Die machten sich ein Gedenkbuch. Die sagten, wir müssen es festhalten, wir müssen es festhalten. Sonst landen wir wieder da, wo unsere Vorfahren gelandet sind. Sie haben es einfach vergessen. Deswegen sind sie von einer Krise in die andere, weil sie es nicht festgehalten haben. Habt ihr in der Gemeinde eigentlich auch so ein Gedenkbuch? Mir gerade gekommen die Frage. Ein Reichtum in Zeiten, in denen es gut läuft, aber ein Bedenken des Guten, wenn es gerade nicht leicht und rund läuft, sondern wenn es schwierig ist, dann da reinzugucken, zurückgreifen zu können, zu schauen, hey, da haben wir das erlebt und da wollen wir wieder zurück. Da wollen wir hin. Das hatten wir bei Jugend eine Mission. Da haben wir unseren Weg verloren. Und dann sagte einer, hey, wir müssen wieder da zurück, wo wir Gottes Handeln erlebt haben. Da müssen wir ansetzen. Das ist ein Wort der Weisheit. Wir haben das gemacht und sind dann weiter vorwärts gegangen. Also Umkehr, indem man sich daran erinnert, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat. Das hängt ganz stark zusammen. Also Punkt 1, halte dein Erbe fest und verliere es nicht wie der verlorene Sohn. Der vergaß, was sein Vater, der ein Synonym für Gottvater ist, ja, an ihm Wunderbares und Großes getan hat. Und vielleicht benötigst du, wie die Israeliten, auch ein Gedenkbuch, wo du das festhalten kannst. Also für uns ist das wichtig, wir haben das gemerkt, wir brauchen für uns als einfach als Christen, aber auch als Ehepaar, wir brauchen ein Gedenkbuch und wir schreiben da Sachen rein. Und ich sage dir, es ist erstaunlich, wie oft Gott am Tag mit mir redet oder zu Elke spricht. Ja, und wenn ich es nicht festhalte, ich vergesse es. Das ist unfassbar, aber wahr, leider. Das hilft uns, Wurzeln zu bilden, indem wir das betrachten und ehren, was Gott für uns getan hat und was er uns bedeutet. Vers 14, als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Das Wort darben meint verschwenden, freizügig etwas ausgeben, vergeuden. Also als das verfügbare Vermögen des Sohnes immer mehr abnimmt, da kriegt er die Krise, da wird er unruhig, da merkt er, jetzt wird es wirklich eng. Er merkt, er ist in großen Schwierigkeiten. Warum kehrt er jetzt nicht nach Hause zurück? Das wäre doch wohl die einfachste Lösung, oder? Einfach Sachen packen, zu Papa gehen. Es gibt mindestens zwei Gründe, die ihn im fernen Land halten. Erstens muss er damit rechnen, dass sein Bruder ihm eine tiefe Verachtung entgegenbringt. Du hast das Erbe vergeudet. Du hast uns Schande gebracht. Du hast unseren Ruf ruiniert, in der Fremde, aber auch hier vor den anderen Familienangehörigen. Und das Zweite ist, er muss auch noch von dem Erbe seines Bruders leben. Denn das ist ja das, was noch übrig ist. Ein Drittel für den jüngeren Sohn, so war das. Und der Rest kriegt dann der ältere Sohn, der das über das Erbe verfügt, aber es nicht verkaufen darf. Ja? Also er verwaltet es zusammen mit seinem Vater. Und so wird er auch in der Schuld seines Vaters und seines Bruders stehen. Und die Feindseligkeit wird dadurch noch größer werden. Das ist das, was er befürchtet. Und dieser Kelch, der ist zu bitter, den kann er nicht trinken, zumindest jetzt noch nicht. Und diese Entfremdung vom Bruder, von seiner Familie, hält ihn letztendlich davon ab, sich wieder mit dem Vater zu versöhnen. Zweitens muss er sich der Dorfgemeinschaft stellen. Und das ist hart. Er hat die Beziehung mit allen abgebrochen und wird nun von allen verachtet und er kann sich ein Leben in ihrer Mitte nicht mehr vorstellen. Er hat die Regeln missachtet und sein Erbe unter den Heiden vergeudet und deshalb droht ihm diese Ketzatzat-Zeremonie. Dann heißt es weiter, es kam eine große Hungersnot über das Land. Solche kurzen Stellen überliest man ganz schnell. Ja, Hungersnot, ja, was denken wir, was eine Hungersnot ist? Jedenfalls nicht vergleichbar mit einer Hungersnot im 21. Jahrhundert. Da haben wir Kommunikationsmittel, da haben wir die internationale Gemeinschaft, die für uns eintritt, die mit Hilfsgütern behilflich sein kann. Aber als solche Möglichkeiten noch nicht zur Verfügung standen, war eine große Hungersnot im Nahen Osten ein absoluter Horrortrip. Eine solche Hungersnot, ich nehme euch da ein bisschen mit hinein, gab es 1889 im Sudan. Kinder wurden in die Sklaverei verkauft, damit sie nicht verhungern mussten. Jeden Morgen auf den Straßen der Hauptstadt Omdurman tote Menschen. Wenn deren Zahl anstieg, erklärte der Herrscher der Stadt alle dafür verantwortlich, die Toten vor ihren Häusern in den Fluss zu werfen, sie einzusammeln in den Fluss zu werfen. Sie versuchten daraufhin nachts die Leichname vor die Häuser der Mitbewohner zu schieben und dann gab es die Streitereien morgens, wo dann die Toten nun tatsächlich gestorben waren. Die Händler mussten Peitschen aus Nilpferdleder bei sich tragen, um die sich verrückt gewordenen Bettler vom Leib zu halten, die sie täglich angriffen, ihre Läden plünderten. Straßenhändler warfen sich zum Schutz über ihre Waren, wenn diese Elenden vorbeigingen. Unbewaffnete Männer, die es wagten, in der Nacht auszugehen, wurden angegriffen und gegessen. Umherstreifende Tiere wurden getötet und ungekocht verzehrt. Schuhleder, verfaultes Fleisch und Abfall wurde alles gegessen. Sogar Palmen wurden konsumiert. Dorffamilien, die wussten, sie verhungern, mauerten sich selber ein, und damit sie in Ruhe sterben konnten, damit die Hyänen sie nicht aufessen würden. Und so wurden ganze Dörfer ausgerottet. Und die Zuhörer Jesu konnten sich wohl an solche Ereignisse erinnern. Der jüngere Sohn, der Verschwender, sage ich jetzt mal, ist er bereit, alles das zu erdulden, ehe er seinen Stolz überwindet und in Erniedrigung zu seiner Familie zurückkehrt und zu seiner Dorfgemeinschaft. Und dann geht es weiter. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und das Verb anhängen kommt von dem Wort Klebstoff und kann auch mit anheften oder sich an jemanden klammern übersetzt werden. So hängte sich der Verlorene an einen Bürger dieses Landes. Und wahrscheinlich will der Bürger dem verlorenen Sohn gar nicht helfen und versucht, ihm loszuwerden, indem er ihm eine Arbeit anbietet, die er auf keinen Fall machen kann. Er erwartet, dass der Bettler sie sicherlich ablehnen wird. Das ist eine ganz typische nahöstliche Vorgehensweise. Wenn du jemanden loswerden willst, dann gibst du ihm eine Aufgabe, die er auf keinen Fall erledigen kann oder will. Und die Dorfbewohner können aus seiner Kleidung und Sprache schließen, dass es sich um einen Juden handelt. Und das bedeutet natürlich, dass er Schweine verabscheute. Und wenn er noch so ein klein bisschen Ehrgefühl gehabt hätte, ein bisschen Würde, hätte er gesagt, nein, ich mache das nicht. Und im Nahen Osten ist es so, und ich habe bei mir, also in Darmstadt in der Einrichtung, bin ich auch mit Christen aus diesem Kulturkreis immer wieder konfrontiert. Und das bei allen dasselbe. Die hassen Schweinefleisch. Egal, ob du Jude bist, ob du Moslem bist oder ob du Christ bist, die essen kein Schweinefleisch, wenn du aus dem Nahen Osten kommst. Es ist nur schwer zu erklären, aber der Verlorene ist verzweifelt. Das ist so eine kulturelle Geschichte, das ist eine Tradition. Und deswegen nimmt er das Angebot an. Im Text heißt es, dass der Besitzer der Schweine ein Bürger war. Das bedeutet, dass es sich um einen wohlhabenden Mann von Rang handelte. Und einige der christlichen Dörfer im Nahen Osten halten Schweine als dörfliche Müllabfuhr. Das heißt, sie laufen da auf der Straße rum und fressen alles auf, was sie sehen, und ernähren sich von Abfall und von Mist. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit das, was wir kennen mit der modernen Landwirtschaft, mit den technisierten Schweineställen. Das ist Lichtjahre, in Theorie und Praxis Lichtjahre von der Welt unseres Gleichnisses entfernt. Ja. Und dann heißt es, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Der Verlorene will unbedingt von den Schoten fressen, die er den Schweinen zum Fraß vorwirft, aber sein Magen kann sie nicht verdauen. Bei dem griechischen Wort für begehrt handelt es sich um ein ausdrucksstarkes Wort wie Begierde, Lust, Verlangen, Sehnsucht. Und dieses Wort taucht auch an der Stelle auf, an der Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen. Also eine tiefe Sehnsucht. Und als Jude kann sich der Verlorene nicht dazu überwinden, von den Schweinefleischbrocken zu essen, die für die Hirten übrig gelassen werden, wenn der Besitzer ein Tier der Herde schlachten lässt. Das ist undenkbar für ihn. Schweine zu füttern ist abstoßend genug, und der Vers sagt auch nicht, dass der Sohn die Futterschoten aß, sondern erwähnt nur, dass er ein ernsthaftes Verlangen danach hatte, sie zu essen. Er sehnt sich danach, ein Schwein zu sein, damit er die groben Schoten essen kann, die Schweine bekommen. Und sowohl Herden als auch Menschen und Karren benutzen die Straße. Wahrscheinlich folgt er jeder vorbeigehenden Gruppe so lange, wie er sich gerade traut und stößt dabei mit ausgestreckter Hand ein mitleiderregendes, bettelndes Gejammer aus. Er wurde zum Bettler, aber niemand hat ihm irgendetwas gegeben. Und seine Verzweiflung erreicht einen neuen Tiefpunkt. Doch er ist noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen, noch nicht. Aber zuletzt ist seine Not doch größer als die Scham, die er von seinem Vater, seinem Bruder und dem Dorf empfindet. Der brutale Spießrutenlauf, den er im Dorf wird durchstehen müssen, ist jetzt unvermeidlich. Er ist am Verhungern und irgendwie muss er essen. Er denkt nicht ernsthaft daran, wirklich nach Hause zu gehen, ehe er alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Wie lange brauchen wir, um zu unserem Vater zurückzukehren? Damit meine ich die Christen und die Nichtchristen, egal wie du zu Gott stehst, wie lange brauchen wir? Was muss Gott zulassen, damit wir zu unserem Vater gehen? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das, was unser himmlischer Vater mir bereitet hatte, in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, also seine Nähe, seine liebenden Worte, mir oft nicht so anziehend erschienen wie weltliche Dinge, die mir einfacher, leichter zugänglich waren. Vielleicht kennt ihr das auch. Wie sieht das mit dir aus? Welche Rolle spielen die Worte, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat, in der Vergangenheit und in der Gegenwart? Leben wir den Worten in den Worten unseres Vaters? Verstehen wir das Wort Jesu aus Lukas 4? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und als Jesus das gesagt hat und dem Feind widerstanden hat, war er selber in einer Hungersnot. Er war in der Wüste, er erlebte eine Extremsituation. Es war 40 Tage Hungersnot, vergleichbar mit dem, was der verlorene Sohn durchmachte. Und Jesus sagt durch sein Vorbild, es gibt einen anderen Weg, damit umzugehen. Ganz egal, durch welche Hunger- oder Notsituation du in deinem Leben durchgehst und erlebst. Und vielleicht glaubst du, du bist verlassen und es gibt keinen Ausweg für dich oder für die Situation, in der du bist oder die du vor dir siehst. Du kannst da nur bestehen, wenn du dich daran erinnerst, welche liebenden, stärkenden Worte dein göttlicher Vater zu dir spricht. So, und jetzt macht mal eure Ohren ganz weit auf. Beispiele gefällig? Ich kenne alle deine Wege. Psalm 139. Ich habe den Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Auch Psalm 139. Habe ich am Tag deiner Geburt, habe ich dich hervorgerufen. Psalm 71. Ich habe dich auf eine erstaunliche, wunderbare Weise gemacht. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab, niemals. Hebräer 13, Vers 5. Ich werde mich nicht von dir abwenden. Außer du willst das natürlich. Ich bin der vollkommene Vater, ich bin vollkommen in meiner Liebe zu dir. Matthäus 5, 48. Alle guten Dinge, die du empfängst, alles Gute kommt von mir. Jakobus 1. Und ich stille alle deine Bedürfnisse. Ich sorge für dich, habe keine Angst. Matthäus 6. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Jeremia 29. Zukunft und Hoffnung, auch wenn du das nicht mehr siehst. Gott hat diese Sicht, er hat eine viel weitere, eine Adlerperspektive. Und ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Jeremia 31. Und meine guten Gedanken über dir sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Jeremia 29. Und ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott vor dir steht, dass Jesus vor dir steht und dir das direkt sagt? Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Nimm das einfach mal an. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Jeremia 32. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. 2. Mose 19. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt und Sicherheit zu geben. Jeremia 32. Und ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen, weil ich dir vertraue, weil ich mein Herz mit dir teilen will. Jeremia 33, Vers 3. Und wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Ich bin nicht weit weg. Habe deine Freude an mir und ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus lieb habe. Ganz genauso. Ist das nicht wunderbar? Das ist Gottes Sichtweise über uns. Das steht in seinem Wort. Alles Bibelworte. Habe ich nicht erfunden. Also Punkt 1. Halte dein Erbe fest und verliere es nicht wie der verlorene Sohn, der vergaß, was sein Vater, der ein Synonym für Gottvater ist, an ihm Wunderbares und Großes getan hat. Vielleicht benötigst du auch wie die Israeliten ein Gedenkbuch, dann fang es an, schreib hinein. Das hilft dir, Wurzeln zu bindeln, indem du es betrachtest und dankst und Gott erst dafür, was er getan hat. Punkt 2, ganz egal, durch welche Hungers- und oder Notsituation du gerade durchgehst, auch wenn du ganz am Ende bist, wenn du meinst, es geht nicht mehr weiter, es ist wirklich, du weißt gar nicht, wie du rauskommen sollst aus aus deinem Tal. Ganz egal, vergiss nie die Worte deines liebenden Vaters im Himmel. Du kannst da nur bestehen, wenn du dich daran erinnerst, welche liebenden, stärkenden Worte dein göttlicher Vater zu dir spricht. Und den Liebesbrief Gottes, den haben wir alle. Das ist sein Wort, das ist die Bibel. Und darin sollen wir leben. Und damit sollen wir uns stärken. Gott will uns als starke Kinder, als gesättigte, als erfüllte Kinder haben. Deswegen habe ich euch jetzt 2 Wege aufgezeigt und wie wir das machen können. Und das sind gangbare Dinge. Gott überfordert uns nicht. Gott will uns nicht irgendwie beschämen, sondern er will uns aufbauen und ermutigen heute Morgen. Amen. Okay, ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Ermutiger bist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen stärken willst. Dass du ja einfach an uns wirkst durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Danke, dass du uns erfüllst, Herr Jesus, mit deinem Segen. Danke, dass du uns dein Wort ganz groß machst, Herr. Gerade die Dinge, die so wichtig sind, Herr, dass wir sie wissen, dass wir Stabilität und Halt gewinnen durch dich, Jesus Christus, durch deine Worte, dass sie in uns bleiben, Herr, und dass wir damit leben und dass sie an uns festkleben. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der diese Predigt hören wird und hört, ob an dem Bildschirm oder hier. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir dessen gedenken, was du für uns getan hast und Herr, was du uns bedeutest, auch was wir mit dir erlebt haben, was wir mit der Gemeinde erlebt haben. Jesus, dass wir das festhalten und dass wir dafür dankbar sind und dass wir da einfach auch mit dir ja, gehen dürfen, Herr Jesus. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, der wunderbare Gott und der vollkommene Vater. Amen.